Die Union ist offensichtlich gerade im Streitmodus. Vor allem die Junge Union und Parteichef Merz streiten seit Wochen über das Thema Rente. Aber es gibt noch ein Thema, das gerade von der Union heiß diskutiert wird, und zwar die Minijobs. Teile der Partei halten Minijobs für das komplett falsche Modell. Sie sagen, das würde Menschen auf dem Arbeitsmarkt sogar bremsen. Was ist dran? Und was sagen Arbeitgeber und Minijobber selbst dazu? Das klären wir heute. Und damit hallo zum Arbeitsplatz-Podcast.
SWR 1 Arbeitsplatz
mit Jenny Bayen. Sind Minijobs eine gute Alternative, um was nebenbei zu verdienen, oder schaden sie den Menschen bei der Suche nach einem, ja, in Anführungszeichen richtigen Job, also mit Sozialversicherung und allem drum und dran? Wir haben mal bei den Betroffenen nachgefragt. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat in Bad Ems und Koblenz mit ein paar Minijobberinnen gesprochen.
Eigentlich bin ich regelmäßig in der Schule. Ich mache eine Ausbildung zum Sozialassistenten. Ich arbeite hier im Service. Finanziell hilft mir ja natürlich auch. Ich kann viel mehr kaufen, meistens Kleidung oder Schuhe.
Unsere Rente über die Landwirtschaft ist nicht so erquickend. Und jetzt verdiene ich mir hier was zu, um uns den Urlaub zu gönnen.
Ich war putzen, wollte Geld verdienen, konnte mir mehr leisten. Ich habe 450 Euro verdient zusätzlich zu meinem Vollzeitjob und das war gut.
Und dann wollten wir natürlich noch wissen, was die Arbeitgeber zu Minijobbern sagen und haben bei einem Metzger und zwei Gastronomen nachgefragt.
Die brauchen wir, abschaffen können wir sie nicht, das geht auf keinen Fall.
Weil die flexibler einzusetzen sind von der Arbeitszeit, ganz klar. Vor allem die Gastronomie, und wo soll das hinführen? Wie wollen die denn da noch Geld verdienen?
Dann wäre es schon ein Problem, Vollzeitkräfte zu bekommen, die überhaupt noch in so einer Branche arbeiten wollen.
Wir sind eine exklusive Event-Location und unser Konzept besteht zum größten Teil aus Minijobbern. Und da wir keine regelmäßigen Arbeitszeiten haben, sondern wir öffnen nach Wunsch 7 Tage in der Woche. Es kann aber auch passieren, dass wir mal nur 1 oder 2 Tage in der Woche eine Veranstaltung haben. Daher ist das bei uns mit sehr starken Schwankungen verbunden und das Modell Minijob trägt dieses Konzept.
Aber nicht alle sehen das so. Kritik kommt zum Beispiel von den Gewerkschaften. Auch von Monika Di Silvestre. Sie ist bei Verdi Rheinland-Pfalz für den Handel zuständig.
Wir als Gewerkschaft sehen das sehr kritisch mit diesen Minijobs schon von Beginn an. Denn nach unserer Wahrnehmung hat es sein Ziel, nämlich Menschen in Arbeit zu bringen, eben nicht erfüllt, sondern für die meisten ist es als Sackgasse wahrnehmbar. Damals war ja die Arbeitslosigkeit sehr hoch. Damals ging es ja darum, Menschen mit wenigen Stunden erstmal an die Arbeit wieder heranzuführen. So war das ursprünglich mal gedacht. Und zumindest für den Handel kann ich sagen, dass da, wo Menschen in Minijobs im Handel Arbeit aufnehmen, auch im Minijob bleiben. Sie haben selten die Aufstiegsmöglichkeit mit mehr Stunden und noch viel weniger die Chance, in Führungspositionen zu kommen.
Sagt Monika Di Silvestre von Verdi zum Thema Minijobs. Und jetzt wollen wir auch noch auf die Fakten schauen. Was sagt die Wissenschaft zum Sinn und Unsinn von Minijobs? Ich habe über das Thema mit Holger Schäfer gesprochen. Er ist Arbeitsmarktexperte vom Institut für Wirtschaftsforschung in Köln. Herr Schäfer, ist da was dran an der Minijob-Kritik?
Naja, man muss halt sich die Situation betrachten, was wäre es, wenn es die Minijobs nicht gäbe? Dann würden die Menschen ja auch jetzt erstmal nicht mehr arbeiten, sondern der Unterschied wäre, dass sie dann Sozialversicherungsbeiträge zahlen müssten. Im Gegenzug haben sie dafür eine soziale Absicherung, wobei die Leistungen, die bei so geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen den Einzahlungen gegenüberstehen, die sind ja sehr gering. Also insofern, glaube ich, gewinnt man nicht viel an sozialer Sicherheit durch die Einbeziehung solcher Bagatellfälle in die Sozialversicherung. Stattdessen verkompliziert man das System nur stark.
Minijobs laden ja dazu ein bestimmtes Arbeitsvolumen nicht zu überstreiten, weil dann Abgaben für die Tätigkeit fällig werden. Setzt das denn nicht irgendwie falsche Anreize?
Ja, das war früher mal so, aber mittlerweile ist das nicht mehr so. Als Arbeitnehmer merken Sie gar nicht, wenn Sie die Minijobgrenze überschreiten, weil die Erhebung von Arbeitnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung, die geschieht im Übergang. Also das ist keine Abbruchkante mehr wie früher, dass Sie beim Überschreiten der Minijobgrenze auf einmal weniger netto zur Verfügung haben, sondern diese Einführung der Beitragspflicht, die erfolgt ganz glatt im Übergang.
Ursprünglich war der Minijob ja erfunden worden im Zuge der Agenda 2010, ja, um quasi ein Sprungbrett zu bieten, um Menschen in reguläre Jobs zu bringen. Hat das geklappt oder hat sich der Minijob eigentlich ganz anders entwickelt?
Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Also Minijobs sind nicht das Sprungbrett in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, sondern meistens werden Minijobs eben eingegangen. Zum einen, weil die betriebliche Einsatzlogik das so vorgibt und dann natürlich aber auch die Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten auf der anderen Seite, die vielleicht eben gar nicht einen Vollzeitjob haben möchten.
Arbeitgeber mögen Minijobber ja eigentlich ganz gerne, weil sie die vergleichsweise unbürokratisch einstellen können. Kann man davon denn vielleicht irgendwas lernen, übertragen, wenn es um die Reform von regulären, sozialversicherungspflichtigen Jobs geht?
Ja, genau. Also aus Arbeitgebersicht sind Minijobs sogar teurer als sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, weil die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung sind erhöht. Aber Sie haben recht, es gibt eine Erleichterung, das Verfahren sozusagen anzumelden, das ist leichter als bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Wenn wir daraus was lernen wollen, dann das, dass wir das Verfahren der Sozialversicherung, also jemanden sozialversicherungspflichtig zu beschäftigen, dass wir das genauso leicht und einfach und unbürokratisch machen, wie einen Minijobber zu beschäftigen. Ich glaube, da wäre dann allen Beteiligten geholfen.
Gerade in den Randzeiten des Erwerbslebens, also im Studium oder wenn man schon in Rente ist, sind diese Minijobs gefragt. Wie könnte denn eine Reform des Minijobs aussehen, die auf der einen Seite diese Arbeitsmarktreserve nicht gefährdet und auf der anderen Seite trotzdem mehr Menschen in die Sozialkassen einzahlen lässt?
Ja, die Begründung dafür, dass es überhaupt Minijobs gibt, ist halt der Bagatellfall. Also da gibt es halt Jobs, die sind so geringfügig, dass sich überhaupt nicht lohnt, da jetzt Beiträge zu berechnen und einzuziehen, weil die Leistungen, die im Leistungsfall dann ausgezahlt werden, so gering sind, dass sie nichts Nennenswertes zur sozialen Sicherung beitragen können. Das müssen wir ein bisschen trennen von der Frage, wie können wir denn Menschen dazu bewegen, länger zu arbeiten? Das ist nochmal eine andere Frage und da sind wir dann in Bereichen, lohnt sich's mehr zu arbeiten? Ne? Das ist dann die Höhe des Abgabenkeils, spielt da eine Rolle. Also wie viel muss ich denn abgeben an den Staat und an die Sozialversicherung von meinem Lohn? Spielt da zum Beispiel eine wichtige Rolle, aber da gibt es noch ganz viele andere Faktoren, die noch eine Rolle spielen. Kinderbetreuung etwa. Habe ich also überhaupt die Gelegenheit, länger zu arbeiten? Ist die Betreuung meiner Kinder sichergestellt und so weiter und so fort?
Sagt der Arbeitsmarktexperte vom IW in Köln, Holger Schäfer. Wir kommen zu einem anderen Thema. Noch im Praktikum, bald in Festanstellung. Kevin Schneider arbeitet im Freiburger Restaurant Paradies hinter der Theke. Und das, obwohl Kevin eine Lernschwäche hat. Geholfen hat ihm vor gut einem Jahr eine ganz besondere Jobmesse in Freiburg. Denn bei dieser Veranstaltung stellen sich rund 20 Unternehmen der Region vor und werben explizit um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein Handicap haben. Ebenso wie Kevin Schneider. In dieser Woche fand die zweite Ausgabe der inklusiven Jobmesse statt. Wie Besucher und Aussteller die Veranstaltung erlebt haben und was Kevin dazu sagt, berichtet SWR1-Reporterin Sandra Helmecke.
Hinter der Theke fühlt sich Kevin Schneider sichtlich wohl. Der 21-Jährige macht seit ein paar Monaten in der Freiburger Gaststätte Paradies ein Praktikum. Trotz seiner Lernschwäche fühlt er sich hier selten überfordert.
Ich zapf Bier, ich mach Cocktails. Wo meine Schwächen noch so ein bisschen sind, ist Kaffee machen so, Tee machen so. Aber das kriege ich auch schon noch hin.
Auch Kevins Chef ist sich da sicher. Kevin passe super ins Team, komme immer pünktlich. Er habe bisher überhaupt nur gute Erfahrungen gemacht, sagt Gastronom Thomas Herzig. Auch in seiner Küche arbeiten zwei Menschen mit Behinderung.
Die Menschen sind loyaler, meist sogar, sie sind treuer dem Betrieb gegenüber. Es macht einfach Spaß, mit denen zu arbeiten.
Das Arbeitsverhältnis zwischen den beiden kam letztes Jahr auf der inklusiven Jobmesse zustande, über einen nicht ganz unwichtigen Umweg. Kevin lernte auf der Messe das Hofgut Himmelreich kennen und machte hier eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme in Küche und Service. Sophie Altenburger vom Hofgut Himmelreich vermittelte dann weiter, Betriebe würden dafür immer offener.
Ja, also wenn ich dran denke, so vor 20 Jahren war es so, da musste man noch anklopfen. Bei Kollegen wollte nicht mal jemanden übernehmen, mal ausprobieren. Mittlerweile ist es so, dass es aus verschiedenen Gründen sehr viel mehr Offenheit ist, eben jemand mit einer kognitiven Beeinträchtigung auch einzustellen.
Der Fachkräftemangel, aber auch gesetzliche Vorgaben haben diese Offenheit befördert. Jeder Betrieb mit über 20 Mitarbeitern ist verpflichtet, auf mindestens 5% der Stellen eine Person mit Behinderung einzustellen. Sonst wird eine Ausgleichszahlung fällig. Für fast jedes Handicap gäbe es eine passende Stelle, sagt Sebastian Lee vom Pharmakonzern Pfizer.
Wir haben bei uns zum Beispiel im Labor eine Person, die ist taubstumm. Sie macht die Arbeit sehr, sehr gut. Klar, wenn es Themen gibt, holen wir einen Gebärdenübersetzer zu uns. Wir hatten auch in der Verwaltung mal einen längeren Zeitraum eine Person gehabt, die im Rollstuhl saß.
Pfizer gehörte zu den über 20 Arbeitgebern, die auf der Messe dieses Jahr ausstellten. Rund 500 Menschen mit Behinderung besuchten ihre Stände. Vielleicht wird ja ein so erfolgreiches Match daraus wie das zwischen Kevin Schneider und der Gaststätte Paradies. Den Arbeitsvertrag hat Kevin bereits sicher, bestätigt sein Chef. Kevin ist happy.
Ja, es ist mein zweites Zuhause. Ich fühle mich einfach wohl. Meine Arbeitskollegen hier sind super nett. Ich bin sehr glücklich.
Ein Bericht von unserer Reporterin Sandra Helmecke.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Michael Felser. Hörerin Nike aus Bad Cannstatt schreibt, eine Freundin hat mir erzählt, dass sie im Job regelmäßig Überstunden machen muss und diese nicht vergütet werden. Ist das überhaupt rechtlich zulässig? Und falls nicht, wie könnte sie sich wehren, ohne den Job zu verlieren?
Also für normale Arbeitnehmer gilt, dass Überstunden natürlich auch bezahlt werden müssen. Allerdings muss man auch hier sagen, auch hier gibt es im Arbeitsrecht wieder Ausnahmen. Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, also wer viel Geld verdient, bei dem sind Überstunden mit dem Gehalt drin, das sind derzeit 8.050 Euro, das ist die Beitragsgrenze der Rentenversicherung. Wer also darüber liegt mit dem Bruttogehalt, da sagt das Bundesarbeitsgericht, da sind dann auch Überstunden drin. Oder wenn zum Gehalt noch Provisionen bezahlt werden, weil dann natürlich unklar ist, wo habe ich die Überstunden gemacht? Habe ich die also für mein Grundgehalt geleistet oder um die Provision so hoch wie möglich zu erhalten? Das kann auch zu einer Ausnahme führen, auch wenn man unter 8.050 Euro verdient. Das heißt aber, der normale Arbeitnehmer, der keine Provisionsregelung hat und der unter 8.050 brutto verdient, der muss auch die Überstunden bezahlt bekommen.
SWR 1 Arbeitsplatz. Schickt uns eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht an arbeitsplatz@swr1.de.
Das war unser SWR 1 Arbeitsplatz, der Podcast. Wenn ihr kein Jobthema mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne. Jede Woche gibt's eine neue Folge. Also wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal.
SWR 1 Arbeitsplatz.